Ja, neue Woche und was war das für eine Woche? Chaoswoche, Dramawoche in der deutschen Luftfahrt. Ich war in Frankfurt zur 100-Jahr-Feier, habe mit den UFO-Leuten draußen vorm Gebäude gesprochen und mit den Leuten von der Lufthansa im Gebäude. Und dann gab es am Tag danach die komplette Eskalation und darüber reden wir heute auch.
Das wird unser Hauptthema sein. Was passiert gerade alles zum Thema Streik bei der Lufthansa, aber auch was die Cityline angeht, denn ja, da gibt es Neuigkeiten. Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit finden, reden wir noch über andere Geschehnisse aus der Woche.
Ja, wir waren zum Beispiel auf der AIX. Wir waren auf der Aircraft Interiors Expo, haben Sitze getestet und neue Kaffeemaschinen und ja, darüber reden wir auch gleich noch.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Hasse und Alexander Fink.
Ja, Alex, meine Güte. Ach, das war eine Woche. Ich muss dir echt sagen, ich bin so fertig. Schläfst du schon oder was?
Ich streike, sorry. Also, ich mache heute nichts.
Tja, was ist macht
doch,
man da?
Ist doch jetzt irgendwie angesagt.
Was macht man da als Reaktion?
Gib mir eine bessere Altersversorgung.
Eine Übergangsversorgung?
Ja.
Wir könnten jetzt einen Schlichter reinholen, ne?
Ja, könnte man machen. Oder wir lassen uns einfach komplett eskalieren, weil wir uns prügeln?
Wir könnten uns prügeln, ja. Das wäre vielleicht eine gute Idee,
oder?
Und dann, was können wir noch machen? Naja, weißt du was? Guck mal, deine Frau hat doch Geburtstag.
Ja.
Da würde ich sagen, stelle ich mich vor das Fenster und bin der Trillerpfeifer.
Wieso dann, streikst du denn jetzt?
Naja, also ich sag mal so, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das ja gar nicht, aber auch Arbeitgeber können ja streiken. Das heißt dann heißt nicht Streik, sondern irgendwie Aussperrung oder so.
Ne? Ah, ja, stimmt, ja.
Ne, also von daher, es gibt dann auch Möglichkeiten, ne? Da kriegst du dann halt irgendwie den ganz alten Computer.
Ja, du, ich dann, kann auch in dem entsprechenden Tempo dann auch einfach arbeiten. Ist auch kein Problem.
Dann suche ich mir wen anders, mit dem ich hier einen Podcast mache.
Ja, das also, da würde ich aber sagen, dass ich bin unersetzbar.
Wir lieben uns hier, ne?
Ja.
Und deswegen würde ich das auch niemals so eskalieren lassen. Und ich kann, ey Leute, ich kann echt nicht verstehen, wie ihr das bei der Lufthansa so eskalieren lasst. Ich verstehe das einfach nicht.
Ich verstehe das auch nicht. Es ist, als Außenstehender ist das natürlich unfassbar entertaining, dazu zu gucken, weil du jeden Tag mit irgendwas Neuem rechnen kannst.
Ja, also wir können ja nur nicht mal mehr um 18 Uhr hier unser Newsletter losschicken, ja, weil um 18:03 Uhr oder sowas immer irgendwas von der Gewerkschaft kommt oder irgendein Tritt von einer anderen Richtung oder sowas, ja, aber schön ist das nicht. Ja. Das wirft natürlich auch ein ganz schlechtes Licht irgendwie, ich weiß nicht, so in der öffentlichen Wahrnehmung auf die Lufthansa und es wirft auch, glaube ich, kein gutes Licht auf die Gewerkschaften.
Nee, da gibt es keine Gewinner,
also da, zumindest da, in Außen- ich glaube, das ist wirklich so eine vertrackste Situation, da gibt es keine Gewinner mehr.
Nee, ne, also man muss ja mal, also vielleicht für euch, wir nehmen ausnahmsweise mal nicht donnerstags auf, sondern freitags. Das heißt, genau, also am 5. Streiktag nach aktuellem Stand, das ist jetzt mittags, 12:01 Uhr.
Mal gucken, was heute noch alles wieder announced wird.
Ne? Werden wir gucken müssen, ob nicht heute vielleicht sogar noch unbefristete Streiks oder sowas folgen werden, weil man sich denkt, naja gut, dann piepen wir halt auf alles.
Naja.
Es ist auf jeden Fall eine Situation, die es so auf jeden Fall noch nicht gab.
Naja, also ist schon lange her. Ne, ist schon lange her. Ich glaube, maximal gab es mal 10 Tage irgendwie so am Stück oder sowas. Also von daher so ganz so historisch relevant, dass man jetzt sagen könnte, das ist der absolut längste Streik oder sowas, ist es noch nicht. Aber ich sag mal, von deren Auswirkungen her und von dem, was ja auch im Hintergrund steht, ist das schon das Krasseste, was so passiert ist. Ja, lass uns dann nochmal versuchen, das alles so ein bisschen vielleicht Revue passieren zu lassen, wie das dazu kam. Ist gar nicht so einfach jetzt.
Die Frage ist, wo fangen wir denn an?
Ja, wo fängt man denn an? Also es gibt ja viele Tarifkonflikte, die offen sind. Ne? Und jetzt weigere ich mich aber, ganz speziell diese Tarifkonflikte zu erklären, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es im Hintergrund um eigentlich was ganz anderes geht. Ja? Also vielleicht nur, dass nicht wieder in den Kommentaren steht, die haben keine Ahnung, wovon die reden oder sowas. Ne? Ja. Ich weiß, dass es bei bei der UFO um verschiedene Tarifkonflikte geht, die gerade offen sind, die sind bei der Lufthansa, die sind bei der Cityline, dann geht es bei den Piloten, ne, um die Altersversorgung, um die Übergangsversorgung, dann kommt aber im Januar, glaube ich, geht es dann auch wieder um den normalen Tarifvertrag. Da sind also verschiedene Sachen offen, die im Detail so komplex sind, dass man sie jetzt, glaube ich, hier in einem Podcast nicht unbedingt bringen muss. Allerdings schwebt natürlich dahinter ganz, ganz viel Neukoordinierung im Konzern, ne, im Lufthansa-Konzern. Und ich weiß nicht, vielleicht willst du es ein bisschen mit den Airlines erzählen. Ich kann noch mal so ganz generell vielleicht ausholen. Der Lufthansa-Konzern ist ja mittlerweile viel, viel mehr als die Lufthansa. Und der Lufthansa-Konzern transportiert mittlerweile oder macht zumindest mehr Gewinne auch außerhalb Deutschlands, ne, als er das in Deutschland macht. Und auch was die transportierten Passagiere angeht, ist halt Deutschland mittlerweile nicht mehr so wichtig. Das muss man einfach so sehen, einfach weil eben die Lufthansa irgendwann mal strategisch entschieden hat, wenn wir irgendwie weltweit eine Relevanz haben wollen, dann müssen wir uns europäisch aufstellen. Ne? Und dann wurde sozusagen die Gruppe immer erweitert und das wird ja auch weiter erweitert. Ne? Bei TAP hat man jetzt ja auch geboten, ne? Die portugiesische Airline, der letzte Neuzugang war eben die ITA Airways. Und so hat Lufthansa eben deutlich mehr Flugbetriebe, als es jetzt hier so in Deutschland so, wo halt immer alle sagen, ja, Lufthansa. Ne? So. Also da gehört die Swiss dazu, die Austrian gehört dazu, die Air Dolomiti gehört dazu, ist schon eine italienische Fluggesellschaft. Die Edelweiss, ne? Dann gibt es die Discover Airlines und dann gibt es eben die Eurowings natürlich auch und dann gibt es die Lufthansa Cargo gehört auch dazu, habe ich wen vergessen? Ich habe, glaube ich, ganz viele vergessen. Ist jetzt aber auch egal. Ihr kriegt das große Bild, ist, glaube ich, verständlich. Und jetzt guckt dieser Konzern natürlich, wie er irgendwie sich marktwirtschaftlich aufstellt, dass er irgendwie unterm Strich funktioniert. Und gleichzeitig, was natürlich dadurch, dass du verschiedene Airlines hast, die in verschiedenen Märkten operieren und zum Teil aber auch in denselben Märkten operieren, hast du natürlich auch immer eine Vergleichbarkeit. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, kannst du jetzt darüber denken, wie du willst, aber es entsteht natürlich so eine Art interner Wettbewerb. Ne?
Natürlich. Und der ist ja jetzt auch keine Überraschung, die jetzt irgendwie kurzfristig um die Ecke kam, sondern das ist ja eine Strategie, die jetzt schon lange angelegt ist. Also mal ganz abgesehen davon, dass man ja grundsätzlich eben sich als europäischer Carrier schon, ich würde jetzt mal sagen, vor ungefähr einem Vierteljahrhundert ja angefangen hat aufzustellen, also diese ganz große Strategie zu fahren, also massiv Airlines dazu zu nehmen und die Gruppe damit zu erweitern, hat man ja dann auch irgendwann vor ein paar Jahren beschlossen, dass die Strategie der Lufthansa Mainline so nicht mehr weitergehen kann, dass sie so zumindest finanziell nicht haltbar ist. Sprich, dass vor allem Kurz- und Mittelstreckensegment halt abgegeben werden soll an Töchterunternehmen. Und davon hat ja alleine die Lufthansa in Deutschland eine Menge. Also wir haben die Discover, wir haben nur Eurowings, wir haben die Cityline und jetzt eben auch die City Airlines alleine hier. Da hat man bei der Eurowings ja gesagt, die übernimmt nur noch die ganzen dezentralen Strecken. Und alles, was zentral ist, macht vor allem natürlich auch aktuell die Mainline. Touristisch übernimmt dann Discover ab den Hubs Frankfurt und München. Und Cityline, beziehungsweise jetzt City Airlines, die sollen oder haben einen Teil dieses Zubringernetzes mit bedient. Und klar war auch, das ist jetzt auch nicht erst seit gestern eine Nachricht, dass die Cityline abgewickelt werden soll. Da gibt es auch verschiedene Ansichten zu. Also die Lufthansa argumentiert natürlich auch damit, dass sie nicht wirtschaftlich sei. Dass aber auch in dieser Vereinbarung, diesem Vertrag, der da damals mal geschlossen wurde, dass da, also auch mit den Gewerkschaften, dass da die Perspektive einfach nicht da ist, weil sie bei der Kapazität begrenzt ist, dass da also nicht mehr möglich sei und dementsprechend hat man beschlossen, die Cityline einzustellen und mit der City Airlines zu ersetzen.
Darf ich an der Stelle mal reingrätschen? Denn, also gerade die Cityline, ne, ihr habt das ja mitbekommen, die soll jetzt, also oder ist jetzt eingestellt worden, ne? Von heute auf morgen hat die Lufthansa gesagt, einen Tag nach der großen 100-Jahr-Feier, wo ja die UFO-Leute draußen standen und die Piloten ja dann auch nochmal wieder gestreikt haben, Tag danach, Tag davor und so weiter. Hat die Lufthansa gesagt, wir stellen die Cityline ein. Ne?
Ja.
Jetzt muss man, glaube ich, da auch ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Die Cityline war ja eigentlich dafür da, dass sie so dezentrale Flüge gemacht hat. Ne? Weiß nicht, hier Berlin, Münster oder was es nicht alles gab. Ich weiß gar nicht, ob es Berlin, Münster gab, aber sowas halt. Ne? Und diese dezentralen Verkehre, ne, auch innerhalb von Europa, also sprich Verkehre, die nicht über Frankfurt und München laufen, ne, weil das sind die großen Drehkreuze, wo man dann umsteigt. Bei dezentralen Flügen spricht man von direkten Flügen, ne, zwischen zwei Nicht-Hubs, also zwei Nicht-Drehkreuzen. Ne. So, und das war das, was früher die Cityline gemacht hat. Und also zumindest zu einem großen Teil eben auch. Und das ist aber ein Bereich, der eben dann von den Billigfliegern übernommen wurde. Ne? Die heißen ja auch nicht grundlos Point-to-Point-Carrier ne, in der Fachsprache, weil sie halt Punkt-zu-Punkt fliegen und weil sie halt per Definition eigentlich keinen Umsteigeverkehr haben und Drehkreuzung. So. Und da brauchst du eben, um das günstig anbieten zu können, ein relativ großes Flugzeug und günstige Konditionen.
Ja.
So, und beides hatte die Cityline nicht. Ne? Man muss allerdings auch sehen, dass natürlich die Vereinigung Cockpit gerade, und das, da ging es halt jahrelang drum, ne, das ist jetzt vor deiner Zeit sogar noch als aktiver Journalist, gab es eben diese Größenbeschränkung, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Und da wurde ja auch schon damals leidenschaftlich drum gekämpft. Mhm. Ne? Also darf jetzt die Cityline größere Flugzeuge haben oder sowas.
Hatte sie ja auch mal
so kurz. Sie hatte dann sogar kurz mal A340 und sowas. Aber das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das Thema. Das Thema ist, dass sozusagen die Piloten selber eben diesen Abstand zur Mainline haben wollten bei der Cityline, weil die eben bei der Cityline weniger verdient haben oder andere Konditionen hatten. Man muss, glaube ich, immer von Konditionen sprechen, weil das geht ja dann da auch um Arbeitszeiten und wo bist du gebased und wie kommst du wohin und keine Ahnung, was gibt's irgendwie, ne? Pipapo, tausend Sachen, die einzeln geregelt sind. Die sind halt natürlich für so einen dezentralen Point-to-Point-Flieger, wie es halt die Cityline ursprünglich mal war, eben komplett anders als eben für eine große Langstreckenfluggesellschaft, wo dann die Piloten ja auch noch irgendwann das mit rein verhandelt haben, dass du halt zum Beispiel als Pilot bei der Lufthansa Mainline eben eigentlich dieselben Konditionen hast, ob egal, ob du jetzt auf der Langstrecke oder auf der Kurzstrecke fliegst, womit eben diese Zubringer, ja, das ist wirklich ganz interessant, also das ist halt bei allen anderen größeren Airlines eigentlich nicht der Fall, ne? Da verdienen die dann irgendwie auf den großen Flugzeugen fliegen, die verdienen halt mehr, weil da kannst du es ja auch durch mehr Sitze teilen und so. Und die anderen, die halt so Zubringerverkehr machen, die verdienen in der Regel anders.
Ja.
Einfach weil die ja auch in der Regel abends wieder zu Hause sind und so, ne? Ist halt ein anderer Lebensstil. So musst du mögen. Manche mögen das eine mehr, manche mögen das andere. Ich will das auch gar nicht werten oder so, ne? Hat doch nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie mehr können musst, ne? Um Großraum. Ja, klar, Langstrecke ist nochmal was anderes, ne? Da hast du denn, aber vom Prinzip her, ne, gibt es da normalerweise Unterschiede. Bei der Lufthansa gibt es nicht. So, deswegen brauchen die halt einen Drehkreuzzubringer. Eine spezielle Drehkreuzzubringer-Airline und die bauen sie jetzt gerade eben mit der City Airlines auf. So. Obwohl das Ding auch City heißt, hat das eigentlich, wie ich finde, relativ wenig mit der City Line zu tun.
Ja.
Okay, ja, City Line macht das ja im Moment auch Zubringer, aber die City Line ist eigentlich, oder die Einstellung der City Line ist zumindest meiner Beobachtung her nach, eigentlich eher eine langfristige Folge von, ich sag mal, German-Eurowings, ne, also Billigflieger, die eben diese Point-to-Point-Verkehre übernehmen mit größeren Flugzeugen zu anderen Konditionen, die du halt einfach haben musst auf dem Segmenten, als es eben jetzt diese neue Lufthansa City Airlines ist, die ja wirklich dafür gegründet wurde, speziell um eben diese Hub-Zubringer zu günstigeren Konditionen in einem sehr einfachen Setting quasi sozusagen für die Lufthansa durchführen zu können. So, und da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Airlines, die sowas machen. Im Lufthansa-Konzern zum Beispiel die Air Dolomiti vor allem ja eben auch vorne nach München. Ne? Ist halt eine italienische Fluggesellschaft, die aber eigentlich, also die halt in München gebased ist. Ne? So, und die macht halt da ganz, ganz viel. Macht auch, in Frankfurt gibt es die auch und so weiter. So.
Ja.
Aber das ist sozusagen der Weg, den eben der Konzern da geht, einfach nur um sozusagen diese Zubringer zum Langstreckenverkehr irgendwie günstiger zu machen. Wir haben ein bisschen gewitzelt, ne? Air Baltic hat ja Probleme, ne? Also und Lufthansa ist da ja, ich glaube, mit 10% beteiligt. Also ich meine, ey, vielleicht kauft Lufthansa noch die Air Baltic, dann hat man wie viel, weil sie haben alle recht viele A220s, ne?
Die müssen natürlich auch irgendwo noch ihr eigenes Netz bedienen, musst du ja natürlich gucken, wie du das dann machst und vor allem, weil auch die Regierung sagt, also wir hätten schon ganz gerne hier unseren eigenen Carrier, der Lettland, aber auch das ganze Baltikum da noch weiterhin abdeckt, also klar, aber auf jeden Fall sind die auch am struggeln und wäre jetzt zumindest mal kurzfristig vielleicht eine interessante Option, weil man ja auch einfach schon eng verbandelt ist.
Ja, so, also von daher jedenfalls, Ich glaube, dass Cityline und City Airlines außer dem Namen relativ wenig miteinander zu tun haben und außer dem, wo halt die Cityline letztendlich ja dann auch jetzt die letzten paar Jahre für schon in Anführungsstrichen missbraucht wurde, für diese Zubringerfliege. So. Und jetzt kann man sich darum streiten, ob das jetzt in Ordnung ist, die zu grounden und sofort einzustellen oder nicht. Und da gibt es sicherlich jemand, der davon betroffen ist, wird natürlich komplett so argumentieren, dass es absolut überhaupt gar nicht geht, das zu machen. Andere, die das von außen beobachten, fragen sich natürlich schon, warum jetzt so ein Siechtum da quasi irgendwie angedacht war, dass man das irgendwie bis 2027 irgendwie dann ja irgendwie mit immer kleinerer Flotte irgendwie am Leben halt, so macht ja irgendwie auch keinen Sinn.
Natürlich nicht.
So, also, ja, ich war ja nur auf der 100-Jahr-Feier.
Ja.
Bin da mit dem Auto hingefahren von Berlin nach Frankfurt, ganz früh aufgestanden. Ich als Büro Typ macht das normalerweise nicht so. Ne? Ihr, die ihr fliegt, ihr müsst ständig so früh aufstehen. Ich weiß, es ist keine besondere Leistung meinerseits. Aber war schon ein besonderer Tag. Ne? Bin da nach Frankfurt gefahren. Dann habe ich erstmal, also.
Hast du erstmal ein bisschen ausgekundet.
Dann bin ich, genau, bin ich erstmal zur UFO-Veranstaltung gegangen. Ne? Hab da auch ein Video noch mitgebracht. Könnt ihr euch angucken mit Airliners Plus, was die UFO-Tarifkommission dazu sagt. Hat sich mittlerweile, wahrscheinlich ist das schon wieder alles so alt, weil es ist schon wieder 3 Tage alt.
Aber das, vielleicht mal, ich würde da mal ganz kurz mal reingrätschen. Wie hast, also du hast ja da mit dem Harry Jäger da gesprochen. Hm. Wie hast denn du den wahrgenommen? Weil ich habe mir das Video auch angeguckt und ich fand, also ich kenne ihn natürlich nicht, wie er sonst so agiert und so, aber ich fand, der wirkte schon
sehr
nachdenklich und wusste nicht so richtig, wie er und was er sagen soll und war da schon sehr bedacht immer mal wieder, da sehr lange drüber nachgedacht und so. Fand das irgendwie sehr spannend, das zu gucken. Allein ja, deswegen.
Ich hab den Herrn Jäger auch vorher noch nie persönlich kennengelernt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob er immer so ist, aber ich fand ihn auch sehr bedächtig. Ich fand ihn fast desillusioniert, kam er mir vor. Er kam mir ehrlich gesagt auch, und also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, so vor, als ob er da was repräsentieren muss, was er nicht unbedingt selber so glaubt. Mhm. Ich habe so ein bisschen ja auch versucht rauszukitzeln mit meinen Fragen, ob sie sich da nicht vielleicht von den Piloten haben vor den Karren sparen lassen, um sozusagen dann genau an dem Tag der 100-Jahr-Feier zu streiken, weil ich fand das sehr auffällig, dass eben die Piloten diesen Tag nur genau ausgespart haben. Und ich sage jetzt mal, meine Einschätzung, sorry, wenn es so nicht stimmt und rein rechtlich ja auch nicht so sein darf, dass man sich da abgesprochen hat. Ne? Das ist, ja, wurde ja betont, sind ja zwei verschiedene, wir haben zwar irgendwie hier jetzt die ganzen Spartengewerkschaften, müsst ihr wissen, haben sich ja auch irgendwie, wann war es, im Oktober, November oder sowas getroffen, mehr zusammenzuarbeiten und so. Wie heißt es, We Are Aviation oder so hieß dieser Verband, ne? Weil sie natürlich merken, dass sie irgendwie hier offensichtlich auch vom Konzern vielleicht auch ein Stück weit ausgespannt werden, einfach indem eben der Konzern, der Lufthansa-Konzern, da jetzt anfängt, eine Airline nach der nächsten mit der Verdi zu tarifieren. Ja?
Und die Airlines?
Ne, und zwar, was halt diese Spartengewerkschaften eben gar nicht machen können, sowohl im Cockpit als auch in der Kabine und idealerweise dann auch noch gleich mit am Boden. So, und dann hast du natürlich als Konzern ist das für angenehmer, weil da hast du halt einen Ansprechpartner.
Ja.
Und du hast halt auch nur einen Tarifvertrag, was ich ehrlich gesagt natürlich, das ist natürlich auch eine tolle Sache, weil klar, der läuft dann auch aus und klar, dann wird da vielleicht auch gestreikt, aber da hast du dann halt nicht irgendwie 3 verschiedene Berufsgruppen an der Backe, die irgendwie dann auch noch irgendwie nacheinander dann das Ding irgendwie wochenlang im Zweifel am Boden halten, sondern du verhandelst einmal, dann wird vielleicht auch gestreikt. Ne? Die Verdi ist jetzt nur auch nicht dafür bekannt, dass sie nicht streiken würde oder sowas. Ne? Also, ist aber so. Und aber im Großen und Ganzen, und das muss man vielleicht schon noch irgendwie vielleicht der Verdi zugute halten, also so zumindest aus meiner Perspektive heraus, funktioniert das irgendwie immer ein bisschen lautloser als mit den Spartengewerkschaften. Und ich habe zumindest die Empfindung, dass also bei den Spartengewerkschaften, dass da auch vom Ton her deutlich rauer ist. Ne, also das ist irgendwie, weiß nicht, also als ob die sich schon lange verloren haben da und miteinander irgendwie ständig im Krieg sind. Und man kann, glaube ich, wirklich Krieg sagen. Ne? Und jetzt haben die Piloten, Entschuldigung, ich kann es gleich auch sagen, aber jetzt haben die Piloten, um meinen initialen Gedanken nochmal offensichtlich mit der UFO, ne, also mit der unabhängigen Flug, Begleiterorganisation, der Gewerkschaft für die Flugbegleiter, da einen in Anführungsstrichen Doofen gefunden, der dann nur auch noch wirklich genau am Geburtstag, also 100-Jahr-Feier, Lufthansa, musst du dir mal vorstellen, dein Arbeitgeber feiert 100 Jahre, der Bundeskanzler kommt, da haben sich Hunderte deiner Kollegen haben sich da jahrelang mit beschäftigt, diesen Tag da irgendwie vorzubereiten. Ihr baut irgendwie da diesen Hangar mit den historischen Flugzeugen. Das soll ein Feiertag werden, ne? Das Wetter ist schön und alles. Ey, und ihr streikt an dem Tag. Ey, ganz ehrlich, was hat euch geritten, um das zu machen? Ganz ehrlich, ey, ich meine, du kannst, ne? Einer hat gesagt auf der Veranstaltung, ey, du kannst dich mit Uroma immer streiten, ne?
Ja.
Und du kannst Uroma doof finden und so, aber wenn Uroma 100 wird, ey, wenn Uroma 100 wird, dann ziehst du dir deine Krawatte an, ne? Gehst ins jugoslawische Restaurant, wo eingeladen wurde und isst dein Cevapcici, ne? So machst du das.
Ja.
Und dann du musst da ja vielleicht auch auf dem Foto musst du ja nicht in der ersten Reihe stehen und tanzen, ne? Aber du stehst zumindest hinten irgendwo und versuchst zumindest die, ne, so die Mundwinkel so ein bisschen hoch zu kriegen, ne, fürs Foto.
Ja.
So, und dann kannst du nächsten Tag, ne, geht's dann wieder weiter. Und also ganz ehrlich, ich fand das, und sich dann auch noch da draußen hinzustellen und irgendwie mit Trillerpfeifen und Schildern und so weiter, die irgendwie, keine Ahnung, also ich hab's mir angeguckt, also Leute, nehmt's mir nicht übel, aber
den Teils unter der Gürtellinie und das
haben doch alle nicht nötig.
Aber ich würde ganz gerne nochmal den Gedanken anschließen, den du meintest, dass ja schon irgendwo das Gefühl da ist, dass die Spartengewerkschafter rauer sind im Ton im Gegensatz zur Verdi. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass sie eine ganz andere Bindung zu der Lufthansa haben, einfach weil sie...
Klar, ist persönlicher, ja.
Ist ein bisschen persönlicher und dementsprechend nimmt man das auch deutlich persönlicher. Und ich glaube, du hast mir auch mal gesagt, als ich hier angefangen habe, UFO und VC gelten ja auch irgendwie oder galten so vor allem als die Lufthansa-Gewerkschaft, ne, die sich vor allem um diese Belange gekümmert haben. Und also natürlich als größte Fluggesellschaft mit Abstand in Deutschland und natürlich auch als wichtiger europäischer Carrier, hast du da natürlich einen ganz anderen Stellenwert auch und legst auch einen ganz anderen Fokus drauf, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass das alles deutlich persönlicher genommen wird, als dass die Verdi beispielsweise in dem Fall da macht.
Ja, das ist, auf der einen Seite kannst du sagen, ja, wahrscheinlich lieben die sich zu sehr.
Ja.
Um da mal noch vernünftig miteinander zu reden, aber letztendlich, man ist dann gedanklich auch relativ schnell bei Scheidung und das ist halt das, was gerade da passiert.
Ja.
Ne? Und die Scheidung wird offensichtlich ganz...
Die wird jetzt vorangetrieben.
Ganz krass vorangetrieben vom Konzern, vom Arbeitgeber, weil die einfach sagen, wir haben auf diesen Schwachsinn keine Lust mehr. Und ich kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ja. Ich versuche ja hier immer, also... Ich meine, ihr wisst alle, was ich von Spartengewerkschaften halte. Ne? Nicht so viel. Ich empfinde, das einfach ist ein unsolidarischer Akt, sich aus dieser Solidargemeinschaft der Arbeitnehmer zu entfernen. Nur einfach, weil man eben gemerkt hat, man hat hier einen größeren Hebel, um was zu erreichen. Und dann haben halt alle anderen Pech und verdienen eben weniger, als sie vielleicht verdienen würden, ne? Wenn jetzt irgendwie es keine Spartengewerkschaften gäbe. So, ist ein anderes Thema. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, ich meine, du kannst es nicht übertreiben. Ne? Und wenn du halt bei einer Lufthansa irgendwie als Gewerkschaft drin sitzt und irgendwie rechts und links sind die Einschläge und die nächste Krise zeichnet sich ab und so weiter. Und ne, dann gibt es noch die 100-Jahr-Feier und so. Ey, da kannst du einfach es nicht bringen, diesen harten Kurs zu führen, weil dann nämlich auch alle Herzen bei allen Passagieren, in der Öffentlichkeit, ne, auch selbst in den Medien, auch wenn du legitime Forderungen hast als Gewerkschaft, ey, das kannst du einfach nicht bringen in dieser Situation, weil du dann einfach deine eigenen Chancen dermaßen unterminierst und untergräbst, dass das auch im eigenen Interesse nicht gut sein kann. So, also das ist zumindest mein Blick auf diese. Schreibt mir das gerne oder schreibt uns das in die Kommentare, wenn ihr das fundamental anders seht, wenn wir das hier irgendwie, wenn wir den Knall nicht gehört haben, kann ja auch sein, ne? Mal gesagt, die Pilotenvereinigung Cockpit hatte den Knall nicht gehört. So, aber habe ich viel Gegenwind für bekommen. Aber Vielleicht haben wir auch den Knall nicht gehört. Ne? So, aber ich fand es einfach, ich fand einfach gerade so die Situation, dass man da nur diese 100-Jahr-Feier dann auch noch gekapert hat. Das fand ich unterste Schublade, muss nicht sein. Und ich sag mal, die Quittung kam jetzt sofort, ne? Lufthansa einen Tag nach der 100-Jahr-Feier vereinbart? Ich war auf der Aircraft Interiors Expo, du hast mir eine WhatsApp geschickt. Ja. Alter, die stellen die Cityline ein, erzähl mal, was da passiert ist.
Also, ich wollte jetzt auch ganz gerne noch da nochmal hinleiten und vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass ich es schon sehr spannend fand, die letzten Tage das so insgesamt zu beobachten, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Lufthansa einknicken wird. Und das hat sich irgendwie, also das war von Anfang an klar, fand ich, in dieser ganzen Art der Kommunikation.
Häng dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Wer weiß, was am Wochenende passiert noch.
Wer weiß, wer da aber den Schritt dann drauf zugeht. Aber ich fand das schon offensichtlich, dass die Lufthansa zumindest erstmal nicht einknicken wird. Und das gipfelte ja nun letztendlich darin, dass am Donnerstag eine ganz große Mitteilung von der Lufthansa herausgegeben wurde mit dem großen Aufhänger, dass die Cityline jetzt eben umgehend eingestellt wird. Also mit Erscheinen dieses Podcasts am Samstag ist die Cityline zumindest erstmal Geschichte. Das waren ja auch die ersten Meldungen. Es war erstmal nur die Rede von vorübergehend. In der offiziellen Pressemitteilung der Lufthansa war da nicht mehr die Rede von vorübergehend. Das sieht schon sehr nach dem jetzt vorgezogenen Ende für die Cityline aus. Ganz konkret heißt das, dass die Flugzeuge 27, hat die Lufthansa da geschrieben, am Boden bleiben. Das sind ja größtenteils noch CRJs 900, die ja sowieso jetzt dann auch Ende dieses Jahres
CRJ, Canadair Regionaljet.
Ja, die jetzt Ende dieses Jahres sowieso das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hätten, obwohl sie ja noch sehr jung sind. Ne? Also durchschnittlich, glaube ich, 16 Jahre alt. Aber sie gelten halt auch generell als Spritfresser, weil sie also sind halt nicht wirtschaftlich bei der Kapazität, die sie letztendlich bieten. Daher war klar, dass die sowieso bald raus sollen. Dann gibt es noch ein paar A319er. Da wird man sehen, ob zumindest noch ein Teil jetzt noch schnell woanders hinwandert. Denn man muss das ja irgendwo vielleicht auch nochmal auffangen, was jetzt die Cityline eben gerade dann nicht mehr bedienen darf.
Ja, das ist die große Frage, ne? Was fällt denn jetzt weg? Ja. Also wer gerät da jetzt ins Fahrtwasser dieser Entscheidung? Ich denke jetzt an Flughäfen, ne? Passagiere, die auch hin. Also weiß nicht, bleibt es jetzt dabei, was Lufthansa angekündigt hat? Großmundig, da, wenn jetzt die Steuer reduziert wird, ne, die Luftverkehrssteuer, dass man weiter nach Dresden fliegt oder so. Ja. Mal gucken, was da jetzt alles noch kommt. Ich habe jetzt noch nicht geschafft, wirklich mal im Detail zu recherchieren, welche Routen wirklich nur und wirklich nur von der Cityline bedient werden, weil das ist gar nicht so einfach. Ja. Also klar, Cityline fliegt, weiß nicht, beispielsweise ja hier nach Berlin, ne, wissen wir ja, aber da fliegt natürlich auch die normale Lufthansa drauf und jetzt ja auch schon die City Airlines oder sowas, aber also Cityline bedient halt sehr, sehr viele, ich sag mal so, europäische Routen auch aus den Drehkreuzen raus mittlerweile. Und ich weiß nicht, ob es da also Routen gibt, die wirklich reineweg nur von der Cityline geflogen werden. Vielleicht habt ihr welche, ne? Schreibt ihr uns gerne auch mal die Kommentare. Gerne. Wir machen dazu noch Datenjournalismus, gehen nochmal ganz tief rein. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich sowas wie Heringsdorf oder so, ne? Oder auch Sylt oder so, wobei in Sylt habe ich auch schon A319s gesehen, wobei die auch ja von der Cityline kommen können, weil die haben ja auch A319s. Ne?
Ja, genau, also um die wird es ja letztendlich jetzt wirklich spannend. Ich kann mir vorstellen, dass City Airlines da zumindest mal kurzfristig einen Teil übernimmt. Haben ja auch schon.
Aber die sind auch uralt, die Karren, ne?
Teilweise. Ja, die werden wahrscheinlich noch ein paar Monate, werden sie noch durchhalten, bis dann die neuen A220 wahrscheinlich bei der City Airlines dann reinkommen. Da musst du jetzt vielleicht auch einfach nur gucken, dass du irgendwie überbrückst, dass du das irgendwie jetzt schaffst. Na, generell in der aktuellen Situation. Muss man ja vielleicht auch noch sagen, das war ja als ein Grund angegeben, die aktuellen Streiktätigkeiten, aber als anderer Grund natürlich auch die hohen Kerosinkosten, beziehungsweise das eventuell knapp werden des Kerosins jetzt als Grund. Also vielleicht hast du dann sowieso jetzt in ein paar Wochen gar nicht die Notwendigkeit, die Strecken unbedingt bedienen zu können, weil du gar nicht zu müssen, weil du sie gar nicht kannst,
Ja, ist das nächste große Thema die Woche, aber lass uns nochmal dabei bleiben, ne? Weil ich fand das ganz interessant, dass ja jeder hat gesagt, ja, okay, die haben das jetzt übertrieben mit den Streiks, jetzt stellen die Cityline jetzt schon ein. Man muss auch noch dazu sagen, also auf der Veranstaltung wurde auch so im Hintergrund ja ein bisschen gesprochen und also da wurde schon klar, da war das Management war schon echt sauer darüber, dass also gerade die Cityline quasi wohl jetzt schon die letzten, 6-7 Tage oder sowas, ohnehin schon komplett am Boden war. Ne?
Ja, die ist jetzt schon gar nicht mehr geflogen. Donnerstag, Freitag waren ja schon Streiks, dann jetzt Mittwoch, Donnerstag, diese Woche.
So dass also der Schritt dann zu sagen, ja, dann heben sie auch nie wieder ab, war ja wahrscheinlich da ein einfacher. Aber geframed wurde es natürlich anders.
Ja.
Ne? Geframed wurde es sozusagen auf den Kerosinmangel, den absehbaren. Ja. Und dass man ja auch schon vorher gesagt hat, man lässt halt ältere Flugzeuge am Boden und per Definition gehören sozusagen dann die Kanadairs, obwohl ich weiß gar nicht, die sind 16, 17 Jahre alt. Und so, die sind eigentlich für ein Flugzeugleben jetzt noch nicht so alt. Ja, aber die A319, die ja die Cityliner auch noch hat, die sind nur wirklich schon alt. Ne? Also da sind welche dabei, die haben, weiß nicht, dreistellige Seriennummern.
Die haben schon viel gesehen,
also
in ihrem Leben,
also
auf jeden Fall.
30 Jahre plus und so. Ja. Ich glaube, im Durchschnitt war die Flotte irgendwie 25, 26 Jahre alt bei der Cityliner.
Ja, wir hatten uns da vorhin ein paar angeguckt, gehört, die sind jetzt 30 Jahre dann jetzt in diesem Jahr, ja.
Gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass also die ganzen A320neos und so, die ja eben dahin gehen sollten, dann zum Teil auch, dann natürlich zur City Airlines gegangen sind, also zur neuen Konkurrenz quasi, wenn man so möchte, in Anführungsstrichen. Und das sehen wir jetzt auch in anderen Bereichen. Ne? Also angekündigt war ja, dass ältere Flugzeuge dann auch rausgehen aus der Mainline. Was jetzt auch noch in der Ankündigung drin stand, war, dass aber auch neue Flugzeuge quasi nicht zur Mainline gehen, sondern eben zur Discover. Ne?
Genau, mal. Also ich kann es einmal kurz umreißen. Fest steht, dass die letzten A340-600 jetzt mit Ende des Sommerflugplans dann auch die Flotte verlassen werden. Eventuell werden wir mal sehen, das wurde schon oft angekündigt.
Ja.
Werden wir mal gucken, ob, wie sich das alles wieder bis dahin entwickelt.
So,
da müssen wir mal gucken. Aber aktueller Stand ist, und das ist jetzt natürlich nicht ganz abwegig, dass das wirklich passieren wird. Die vier A340 werden die Flotte verlassen. Plus
sind es nur noch vier?
Plus zwei der 747-400 werden dann mit dem Winterflugplan stillgelegt und der Rest der Flotte soll dann im kommenden Jahr auch, also Rest der Teilflotte soll dann auch im kommenden Jahr die Lufthansa verlassen. Und im Kurzstreckensegment will man auch noch im Winterflugplan fünf Flugzeuge noch reduzieren. Aber, und das ist zumindest mal so eine mini-positive Nachricht, die Lufthansa da noch mitgegeben hat, Discover wird wachsen und das, ja, in Klammern schnell.
Naja, das ist eine positive Nachricht für Discover, aber das ist natürlich ein Nackenschlag für Lufthansa.
Natürlich, vor allem für die Mainline. Ne? Ja. Also es ist insofern spannend. Die Nachricht an sich war, Discover wird 9 zusätzliche A350 zu den 4, die jetzt sowieso schon klar waren, bekommen, also insgesamt 13, aber die 9, das sind keine Flugzeuge, die jetzt in der Flotte schon sind, sondern das sind wirklich dann werksfrische Flugzeuge von Airbus.
Wo wären die sonst hingegangen, ja, zur Lufthansa?
Das war noch nicht klar, es war noch nicht entschieden, aber ich vermute Lufthansa oder sonst ja nur noch Swiss, vielleicht noch eine ITA, aber das wären ja eigentlich die Kandidaten gewesen und ich vermute, die wären sicherlich bei der Lufthansa gelandet, zumindest in einem Teil.
So, jetzt müsst ihr wissen, was natürlich dahinter schwingt, ist Folgendes. Die Discover Airlines ist auch von der Verdi-Tarife.
Ja.
Und zwar auch in Cockpit und Kabine. Und
fliegt gut aktuell. Ne?
So, das, so deswegen ist das natürlich so zu interpretieren, dass man ein ganz klares Signal hier setzt an die Mitarbeiter und vor allem an die Spartengewerkschaften. Überall, wo ihr drin seid, wird es quasi eingestellt oder zurückgefahren. Und überall, wo die Verdi drin ist, ne, City Airlines und auch die Discover, findet halt weiterhin Wachstum statt. Und das ist die Message. Und das Ganze wurde geframed in diesen Kerosinmangel. Ne?
Ja.
Ich habe gesagt, ich war auf der 100-Jahr-Feier. Ja, ganz ehrlich zu sein, ich dachte, ich fahre dahin, represente ein bisschen mit dem Sekt in der Hand, dann fliege ich wieder nach Hause. War dann ein bisschen anstrengender und arbeitsreicher der Tag. Ne? Also fing ja, wie gesagt, damit an, dass ich dann schon um 4 Uhr im Auto saß und dann bin ich auch gleich erstmal zu der UFO-Veranstaltung, ne? Und dann habe ich auch ehrlich gesagt von der 100-Jahr-Feier, gut, ich habe es mitgefilmt, ne? Könnt ihr euch auch angucken nochmal mit Airliners Plus. Also stand ich da, und dann, aber danach ging es dann auch gleich zum Hintergrundgespräch und so weiter, zur Streiksituation. Deswegen, also ich habe da nicht, ich habe irgendwie ein Dessert gegessen, das war.
Dabei hast du doch gesagt, dass Johann Lafer da rumgerannt
ist. Ja, Johann Lafer ist rumgerannt.
Hat er schön lecker Essen, hat er gekocht.
Ja, und also Johann Lafer hat mir wirklich dann noch ein Dessert aus der Küche gebracht.
Ja,
das war wirklich sehr. Also vielen Dank an Johann, falls du das hier siehst. Ja. Das war eine tolle Sache. Ja, aber was ist noch so passiert? Vielleicht so ein bisschen, also es standen wirklich ja, ich weiß gar nicht, ich kann immer nicht so Menschenmengen schätzen, aber da standen bestimmt 1000 Leute vor der Tür.
Ja, 1150 soll es gewesen
sein.
Okay,
gut. Zahl kannte ich gar nicht. Also hätte ich es auch ungefähr eingeschätzt. Also man hat euch drin null gehört. Ist einfach so. Ich fand, seltsam, dass die, also dass so die Vorstände aus den Gewerkschaften waren aber auch innen drin, ne, und haben irgendwie, standen so ein bisschen an der Seite. Also ich habe die von der UFO, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, dass sie da sind. Die von der VC habe ich gesehen, standen so also ein bisschen
am Rande
so, aber waren offensichtlich auch eingeladen. In den Reden selbst ging es nur so, auch nur am Rande, ne, um Tarif, also Bundeskanzler gar nichts dazu gesagt. Ne, so.
Hat er gar nicht mitbekommen.
Du, ey, wird er bestimmt mitbekommen haben, aber ist letztendlich, ich meine, was soll das, also keine Ahnung, ja. Was willst du, also
ja, was soll er sagen?
Denkst du, er macht, also geht ja auch gar nicht. Also, was
natürlich,
so,
kann er jetzt da nicht anfangen,
was erwartest du,
für die so. Da zu arbeiten.
Ja, Spohr halt nur so ein bisschen irgendwie so am Rande erwähnt. Ich habe es mir mal aufgeschrieben hier. Was hat er gesagt? Also er hat gesagt, so dieses Multi-Airline-Multi-Hub-System der Gruppe sorgt eben dafür, dass auch wenn jetzt ein Streik im Heimatland ist, in Deutschland trotzdem 3/4 der Flugzeuge in der Luft bleiben. Ist natürlich was, wo man, also vielleicht für euch draußen auch, ne, also Gewerkschaften und diese Tarifverträge und so, da geht's, das ist immer nur national. Ja. Ne? Also es gibt keine.
Das nicht. Also Eurowings ist ja das so. Beste Beispiel, ja, genau, dafür, dass, ne, da der Großteil ja weitergeflogen ist, weil er einfach nicht in Deutschland registriert ist.
Naja, klar, ne? Es gibt also die Eurowings Europe, die ist mittlerweile auf Malta registriert, glaube ich, die größte Basis ist Mallorca. Und dann gibt es halt die deutsche Eurowings und die sind dann eben entsprechend, ne, gewerkschaftlich auch unterwegs. Auch bei der Ryanair, ne, gibt es ja eben auch in Deutschland, ne, ja, Gewerkschaften. Bei der EasyJet gibt es auch Gewerkschaften in Deutschland. Aber das ist dann eben immer nur so ein Teil des Ganzen und damit auch irgendwie, ich sag mal, in einer Risikobewertung jetzt aus einer Management-Perspektive heraus, ist das halt dann was der Sport dann nochmal irgendwie aufgegriffen hat. So. Und dann hat er gesagt, dass das offensichtlich einige deutsche oder zwei deutsche Spartengewerkschaften, hat er speziell gesagt, tun sich noch schwer, ne, war sozusagen, ich habe es mir aufgeschrieben hier, tun sich noch schwer, diese Strategie des Konzerns zu verstehen. Ne? So, und ja.
Okay.
Zu dieser europäischen Grundstrategie gibt es aber keine Alternative und man muss halt den Dialog fortführen. So, das hat er gesagt. Und also klarer wurde noch, und das fand ich ganz interessant, der Karl-Ludwig Klee, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende von der Lufthansa Group. Und der hat sich relativ scharf geäußert. Der hat halt gesagt, irgendwie, also er hat diese Dauerschleife von Tarifkonflikten kritisiert, ne, durch rivalisierende Spartengewerkschaften. Und dann hat er gesagt, immer schnellere Eskalation nimmt er da wahr und zunehmende Destruktivität. So, also das war sozusagen schon relativ klar genannt und also fand ich jetzt für so eine 100-Jahr-Feier-Rede schon recht hart, muss ich sagen, ne. Und was er noch gesagt hat, war, da wurde dann fast noch härter, Solidarität und Sozialpartnerschaft wurden durch Selbstbezogenheit ersetzt, ne, auf Kosten der Kunden und jener Mitarbeiter, die streikbedingten Probleme aufräumen müssen. Ne. Hat er natürlich auch recht, ne? Macht bei anderen Leuten dann immer ganz, ganz viel Arbeit. Ja, so, und dann hat er halt noch an Bundeskanzler Merz appelliert, die Diskussion anzufangen darüber, wie man eben Streikrecht modifizieren sollte. Weil das Streikrecht so, wie es jetzt ist, sei wohl irgendwie ein Wettbewerbsnachteil für unser Land. Ja. So hatten wir ja auch schon in dem Podcast drüber gesprochen, ne, dass ja aus der Branche schon häufiger kam, dass man eben, also für so wichtige Verkehrsträger, wie halt auch Bahn oder sowas, ne, Bahn, Luftverkehr und sowas, dass man da eben schauen soll, dass man eben vielleicht das Streikrecht nicht einschränkt, aber eben so gestaltet, dass man vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht irgendwie 20 Mal streiken muss, bevor es dann irgendwie in die Mediation geht, sondern dass man irgendwie vielleicht umdreht oder so, mit dem Ziel ja letztendlich unterm Strich für alle ja das Beste auch weiter rauszuholen, ohne dass es eben gleich so eskalieren muss und dann eben ja auch wirklich die Reisepläne von Tausenden, Abertausenden Menschen da irgendwie betroffen sind. Das ist natürlich immer nicht schön. Naja, also das war sozusagen, was da drin los war.
Wie war es sonst?
Ansonsten war hat,
wie sieht
hat
der
Streik.
One aus?
Ja, Hangar One ist super. Also kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugehen. Das ist eine schöne Ausstellung. Ich habe leider, jetzt hatte ehrlich gesagt wenig Zeit, mir die Ausstellung anzugucken. Sah aber interessant aus, zumindest was ich da so gesehen habe. Ist sozusagen so ein geschichtlicher Überblick über die Lufthansa-Geschichte plus halt noch so ein bisschen in Richtung Zukunft. Ja, die Flugzeuge sehen natürlich toll aus, ne? Also U-52 bin ich als kleines Kind schon mal mitgeflogen sogar. Und
ich hab's immer bereut, dass ich es hier in Berlin wahrgenommen habe.
Und Und dann hat er neben, ey, der Superstar sieht aus wie Fabrik 9. Ne? Ja. Also das ist wirklich, ich bin ja jemand, der mit so Geschichtssachen, kannst du mich nicht jagen, so, es ist nicht unbedingt meins. Aber ich muss echt sagen, der Superstar sieht schon
geil aus.
Er sieht aus, als ob der aus der Fabrik gerade gerollt ist. Ne? Also das ist wirklich fast, also für Leute, die sich sowas, es sieht nicht aus wie ein Museumsflugzeug. Ja. Ne? Also kann man sich geben, da mal reinzunehmen. Kostet irgendwie, ich weiß nicht, 8 Euro Eintritt, hast du
genau,
gesagt,
soll ne? dann ab Sommer dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein und soll dann 8 Euro kosten. Also
ja, kann man mal machen.
Unterstützt die Lufthansa, um die Tarifverträge bei den Gewerkschaften zahlen zu können.
Ja, nee, ist eine schwierige Situation. Und klar, guck mal, auch wenn ich, um ganz ehrlich zu sein, ich wurde ja wieder druckbetankt von verschiedenen Seiten dann. Und also ich habe immer das Gefühl, dass mir jede Seite nur die Hälfte erzählt.
Ja, natürlich.
Weiß ich, ne? das
sagen das, was wir sagen sein. Wollen.
Guck mal, zum Beispiel, ich habe den Herrn Jäger interviewt und dann so, ja, es kann ja wohl nicht sein, dass es hier irgendwie kein, wie war das, irgendwie kein Angebot gibt oder sowas. Und das kann ja auch nicht sein, dass, also für die Leute bei der Cityline. Ja. Und es kann ja auch nicht sein, dass da irgendwie keinen tariflichen Sozialplan gibt oder sowas. Ne? Und dann, klar, stehst du dann da und denkst so, also auch als jemand, der, ich sage, ich bin ja kein Tarifexperte oder so, ne? Dann denkst du, ja klar, hat er doch eine legitime Forderung. Ne? So, und dann sitzt du dann irgendwie plötzlich mit der Lufthansa zusammen und dann wird dir gesagt, ja natürlich machen wir da hier ein
Angebot.
Also natürlich gab es ein Angebot und so und dann angeblich hätte irgendwie jeder da wechseln können, ist wohl mittlerweile abgelaufen. Mhm. Das Angebot irgendwie zu denselben Konditionen für so und so viele Jahre oder sowas, ne, da irgendwie bei der City Airlines zu fliegen.
Ja.
Hat wohl aber kaum einer gemacht, weil die Gewerkschaften gesagt haben, nee, mach das mal nicht so. Und zum Thema Sozialplan wurde mir dann irgendwie, wurde dann gefragt, so, da wurde mir dann erläutert, dass es sozusagen also Sozialpläne gibt, die wohl auch also gesetzlich vorgeschrieben sind. Also und die haben gesagt, na klar, machen wir einen Sozialplan. Ne? Also geht es dann darum, ne, wer hat wie viele Punkte und bla bla bla. So, es ist aber wohl was du normalerweise irgendwie im Betriebsrat machst und so. Und nicht irgendwie tariflich machst. Also warum soll man nochmal einen Spezialtarifvertrag Sozialplan machen, wenn das Ding abgehoben ist? So, und ganz ehrlich, hätte ich das jetzt gewusst, als mir Herr Jäger das ins Mikrofon gesagt hätte, hätte ich wohl mal gefragt, warum soll denn das nur tariflich sein? Ne, also ganz ehrlich, wenn es die Firma irgendwie nicht mehr gibt, naja, dann machst du halt einen Sozialplan, wie man halt einen Sozialplan macht. Aber ich habe das natürlich so verstanden, dass die keinen Sozialplan machen, was natürlich ein Unding wäre. Wurde dann die Lufthansa gesagt, ja, natürlich, ist ja sogar irgendwie wohl gesetzlich vorgegeben, musste machen. So, also und von daher, ne, das sind so diese Kleinigkeiten. Oder zum Beispiel auch dieses Thema mit irgendwie hier, ne, die Vereinigung Cockpit hat ja dann vorgeschlagen, dass man eben Schlichter holt.
Ja.
So, und dann hat die Lufthansa das abgelehnt, ne, mit den Gründen, die sie dann auch öffentlich ja gesagt haben, so, die sie mir dann auch nochmal im Hintergrund erzählt haben, zu denen ich jetzt gleich komme. Aber dann hat eben die Gewerkschaft gleich dann wieder nächsten Tag so, ja, hier, die lehnen die Schlichtung ab und so und die sind die Bösen. So, letztendlich, wenn man dann eben der Gewerkschaft zuhört, dann denkt man natürlich, ja, klar, wie kann, ne, die bieten jetzt hier die Schlichtung an und so und wie kann man denn als Arbeitgeber das nicht annehmen oder sowas? Und aber wenn du es dir dann vom Arbeitgeber anhörst, so, dann sagen die, ja, ne, die wollten ja die Schlichtung nur jetzt hier für irgendwie übergangsweise Teil, aber im Januar fängt ja dann wieder der normale Tarifvertrag an. So, und wenn wir jetzt hier Schlichtung machen, ey, dann lass uns doch irgendwie dann für richtig, alles irgendwie, alle, dann haben wir alle Themen einmal auf dem Tisch oder sowas und dann ist es vorbei, weil ansonsten machen wir hier die Schlichtung und die streiken draußen für den nächsten Teiltarifvertrag. Ja. Und um ganz ehrlich zu sein, das kann ich auch verstehen. Also
ja,
warum?
Klar.
Ja. So und so wird man irgendwie auch, also aus journalistischer Sicht ist es ganz, ganz schwierig, da überhaupt durchzublicken, weil das eben auch nicht so ist, wie das in normalen, ich sag jetzt mal, gewerkschaftlichen Kreisen üblich ist, dass du halt im Wesentlichen einen Tarifvertrag hast mit einer Berufsgruppe, keine Ahnung, hier IG Metall oder sowas, ne, und da haben halt, und dann, das ist jetzt nicht, das ist dann eben ein Tarifvertrag, der im Wesentlichen für zig Unternehmen durch die ganze Branche gilt und da ist halt im Wesentlichen alles drin geregelt, ne, das ist dann vielleicht nochmal ein Manteltarifvertrag und ein, hier, wie heißt das immer, ein Lohntarifvertrag oder so, unterteilt, weil das eine sich vielleicht anders irgendwie anpassen muss als so der große Ganze. So, aber wenn du dir halt die Lufthansa anguckst und diese Spartengewerkschaften, dann haben die halt einen Tarifvertrag für jeden Schwachsinn. So, und also da fängt damit an, dass der Arbeitgeber hat ja einen Tarifvertrag für eine Airline, nicht nur jetzt mit einem Partner, gut, mit die es mit der Verdi machen, ne? Dann gibt's das. So. Aber wenn die das halt mit den Spartengewerkschaften machen, dann haben die halt schon mal alleine für drei Arbeitnehmergruppen verschiedene Tarifverträge war. Eine für Cockpit, eine für die Flugbootleiter und dann nochmal für alle am Boden. Mhm. So, damit fängt es dann schon mal an. Ne? Aber dann ist es eben so, dass es dann ja auch noch für jeden Kram dann nochmal irgendwie extra tarifliche Verhandlungen gibt, wo du halt normalerweise hingehst und das irgendwie, ich sag mal, im Betriebsrat mit irgendwelchen, wie heißt das, fällt mir gerade das Wort nicht ein, ne? Also wo du halt so Regulierung machst.
Ja.
So, aber nee, das sind dann auch alles Tarifverträge und dafür darfst du dann halt auch streiten. Und deswegen streiken ja die Piloten gerade für ihre Übergangsversorgung, weil es halt einen Tarifvertrag Übergangsversorgung gibt. Ich meine, in welcher Welt leben wir denn? Ne, warum ist das nicht irgendwie Punkt 20 Absatz 7
ja.
in einem, ich sag mal, Manteltarifvertrag?
Ja.
Ne, und dann kannst du so, und dann wird das halt alles mit einem Mal verhandelt und dann ist gut. Ne, aber jedes Mal, wenn du halt dann da wieder anfängst, wahrscheinlich mit denen zu reden, kommen wieder 30 neue Punkte mit aufs Tableau und dann wird wieder irgendwie, und das wird einfach immer nur komplexer.
Ja.
So, und irgendwann geht das halt einfach nicht mehr. So, und der Punkt ist wahrscheinlich längst überschritten. Mir hat ein alter ein Journalistenkollege erzählt, dass er irgendwie damals auch, als es schon mal irgendwie da so diesen zehntägigen Streik gab oder so, da gab es ja noch einen Schlichter und so. Und angeblich hätte der Schlichter gesagt, der das hier löst, ja, der müsste irgendwie den Friedensnobelpreis kriegen, weil wenn er das hinkriegt, dann kann er direkt danach nach Nahost fahren und das dann da lösen, das wäre nämlich einfacher. Ne, so, und von daher, ne, also so, wir haben am Anfang gut, gesagt,
dass wieder den Zeitpunkt gibt dafür.
Kriegserklärung war das so ein bisschen, ne. Das ist von der Rhetorik her ist ja nicht weit weg davon. Also, das sind sozusagen die Dinge, wie sie halt gerade sind. Wir haben letzte Woche gesagt, wir wollen nicht so viel über Streiks und Tarifvertrag reden. So, jetzt haben wir heute 47 Minuten schon darüber geredet.
Spezialfolge.
Yay. Streik. Ja.
Naja.
Es gab ja noch ein paar andere Sachen
die Woche und es gab ja auch zum Glück ja auch noch eine andere Veranstaltung die Woche, hast du ja schon mal angeteasert.
Zum Glück, ja. Ich bin ja direkt von Frankfurt dahin gefahren.
Aircraft Interiors Expo in Hamburg, also wo es vor allem um alles, was ihr euch so in Innenausstattung bei einer Flugzeugkabine ausdenken könnt, das gibt's da und noch viel mehr.
Genau,
Teppich, dazu dann auch noch Catering.
Sitze, Inflight Entertainment.
Die findet immer in Hamburg statt, immer jetzt so im Frühjahr, ist jetzt schon zum 25. Mal gewesen.
Ja, ist die 25. Ausgabe. Krass. Du warst ja auch da, ne?
Ich war auch da. Wir waren ja fast mit der kompletten Redaktion da, nur halt aufgeteilt auf verschiedene Tage. Also ich bin ja am Montag schon mit unserem Kollegen Andreas Sebayang schon hingefahren. Am Abend noch die Recaro-Veranstaltung, die ist immer am Abend vorher, öffnen die quasi da die Messe für sich.
Sitzhersteller, ne?
Kennt man auf jeden Fall eben auch über Flugzeugsitze hinaus, wenn
ihr zum Beispiel Autos an
Gaming
oder,
irgendwie interessiert seid, dann gibt es auch da Gaming-Sitze von Recaro.
Guck mal, die müssten uns eigentlich hier neue Sitze geben,
ja,
oder?
Das wär's doch. Jetzt mal erklären können. Naja, jedenfalls ging es dann am Dienstag weiter, erster großer Tag, da ist auch meistens immer am meisten los, also sehr typisch Messe, aber klar, auch typisch AIX, also Eröffnung offiziell ist um 9, wann geht's los? Um 7.30 Uhr. Klar, ich habe ja auch sonst nichts Besseres zu tun, als früh morgens aufzustehen. Dementsprechend war der Tag voll. Ich bin dann am Dienstagnachmittag oder am Abend wieder nach Hause gefahren. Und dann kamst du am Donnerstag ins Spiel.
Ja, genau. Ne? Wir haben uns das so ein bisschen geteilt. Ich habe dieses Mal war ich mit dem anderen Alex, ne? Mit unserem Media-Alex, also mit dem Kamera-Alex unterwegs. Und wir haben eine ganze Menge an tollen Sachen gefilmt, die man, also ich glaube auch wirklich nur auf der AIX sehen kann.
Ja.
Und vielleicht ganz generell, die Aircraft Interiors Expo, die hat, ich weiß gar nicht, ob sie in Hamburg angefangen hat, zumindest ist es jetzt schon im 25. Jahr in Hamburg, ist jedes Jahr, ne? Ist aber auch nicht am Flughafen, sondern lustigerweise in den Messehallen, ne? Unterm Funkturm in Hamburg. Also da steht kein einziges Flugzeug, ne? Da gibt es auch keine Flugshow oder sowas und es ist trotzdem irgendwie so die größte Messe, Luftfahrtmesse in Deutschland. Ja. Und ich sage mal, es ist so die größte Luftfahrtmesse, die keiner kennt, weil es ist halt irgendwie schon, ne? Also es ist schon ein sehr spezielles Publikum und es ist auch wirklich sehr, ich sag mal, klar, da kommen auch Leute von außen rein, ist aber eine reine Fachbesucherveranstaltung, klar. Aber es ist schon auch sehr viel Messe im ursprünglichen Sinne, als dass eben die untereinander da dann Deals machen und so, weil du hast eben wirklich alles vom Sitzhersteller, der eben dann wirklich letztendlich, ne, den ganzen Sitz macht, zu denen, die dann aber auch, weiß nicht, hier die Bespannung oder die Elektronik oder die, ich weiß nicht, schwer entflammbaren Teppiche und sowas alles anbieten, bis hin zu den Designern und zu den, ich weiß nicht was, und dann ist ja auch seit vielen, vielen Jahren jetzt auch immer noch so eine Parallelmesse dann da, auf das dann quasi im Wesentlichen da die ganze Messe in Hamburg da alle Hallen fast voll sind. Und das ist so eine Catering- und
Onboard-Experience-Messe.
Also sprich, ja, die ganzen Caterer und sowas. Ne? Ja. Also von der Gate Group angefangen, die eine ganze Halle da auch irgendwie hatten, über, ich sag mal, den kleinen Pizzabäcker, der sich eben da auch hinstellt und ganz tolle Pizzen da irgendwie speziell dann eben auch für den Luftverkehr macht, abpackt und so weiter und das dann eben auch versucht, eben an die Airlines zu verkaufen. Trolley-Hersteller, ne, also diese kleinen Servierwägelchen, irgendwie diejenigen, die irgendwie diese speziellen Kinder, wie heißt das so, ne, für die Kinder irgendwie was zum Ausmalen, noch ein Plüschteddy und sowas machen. Die irgendwie das Besteck produzieren, ne, also alles da. Ne, das Weirdeste, was wir uns angeguckt haben, war eine Trolley-Waschmaschine. Ne?
Also eine Waschmaschine für die Trolleys.
Für die Trolleys, genau. Stellst du die Dinger rein, dann dreht sich und so weiter. Und dann, naja, dann machst du ja keinen Kopf. Ne? Ich meine, da kommen halt zig Dutzende Trolleys aus so einem Langstreckenflieger. Ja, klar, die sind alle irgendwie mit dreckigem Zeug voll und so. Und dann müssen die halt einmal durch die Waschanlage. Zig. Und genauso, wir haben uns auch angeguckt hier, wie, haben auch gefilmt, ne? Kommt dann irgendwann demnächst.
Könnt ihr gespannt sein schon mal.
Wie zum Beispiel, da war so eine Firma und die haben so Bestecke, also Business Class, First Class Besteck, also echtes Besteck, so, ne, jetzt nicht den Plastikkram, den du wegschmeißt. Die gab es natürlich auch zuhauf, die Hersteller dafür, ne, so für, ne, und alles sustainable und alles aus Papier und sowas mittlerweile. So, aber die haben halt da so eine Maschine aufgebaut, wo so kleine Keramik, also ich sag jetzt mal, sah aus wie Reiskörner aus Keramik, wo du halt quasi alles reinschmeißt, die ganzen dreckigen Bestecke und mit ganz wenig Wasser und ganz wenig so Spülmittel und sowas fährt das dann immer so rum und schabt dann da irgendwie mit diesen Krümeln da irgendwie den ganzen den Dreck weg. Da wird nochmal nachgespült, dann geht's weiter und irgendwie, ich krieg's schon gar nicht mehr hin, ich war irgendwas vom Mais oder so, irgendwelche komischen Abfallreste oder sowas, werden dann dafür benutzt, um das dann nochmal irgendwie sauber zu polieren oder sowas. Und dann kommt das quasi sortenrein hinten auf der anderen Seite wieder perfekt gereinigt raus. Oh. Und da war eine Riesenmaschine und ich so, wow, ist ja eine große Maschine. Und der so, ah nee, das ist unsere kleinste, die wir hier mitgebracht haben. Also das war schon, ist schon faszinierend, was man da sich dann auch so alles angucken kann. Du hast ja wahrscheinlich auch in den Sitzen gesessen. Diesen Tisch fand ich geil bei Lips
und Technik. Ja, das wollte ich jetzt wollte ich sagen, das war absolut mein Highlight. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Also als ich das vor Monaten das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass ich mir den Tisch unbedingt ansehen will, wenn sich die Chance ergibt und die ergab sich jetzt bei der AIX.
Ja, erzähl mal, was haben die? War so ein Vorseriending, ne?
Genau, also die Lufthansa Technik hat den sogenannten Nice IntelliTable erfunden. Ist ein Tisch, also wirklich ein ganz herkömmlicher Tisch aus Holz, wo auch mal ein Display drin ist. Wir haben da mit dem Erfinder gesprochen, der bei Lufthansa Technik arbeitet. Wird, ich vermute mal, nächste Woche schon der Artikel zu erscheinen. Ist wirklich sehr spannend gewesen, weil der es auch erzählt hat, wie das alles so entstanden ist. Der hat 2008 diese Idee gehabt und hat das erstmal patentieren lassen.
Erzähl mal erstmal, was das überhaupt macht.
Und ging nicht. Und jetzt geht's. Ist ein Tisch, auf dem du quasi ein Display hast und auf dem du Filme gucken kannst.
Genau, es sieht aus wie so ein Holztisch hier.
Dann durchscrollen kannst. Du kannst Magazine lesen. Und das ist halt ein Holztisch, da ist ein Display drin, verstehst du es heute, es ist völlig krank.
Also du sitzt dann da so hier, wie wir jetzt hier irgendwie an unserem Tisch. Und wischst
über den Tisch.
Und hast sozusagen hier so Holz und es fässt sich genauso an.
Es ist auch Holz, ja.
Und naja, es ist so ein Vinyl, ne, so und wie so ein Holz, also ist halt nicht Vollholz, ne, logisch, so, aber es hat eine dünne Schicht so, aber wenn halt dann, da ist dann so ein Display drauf.
Ja, drunter.
Und drunter, genau. Und wenn das aussieht, dann siehst du es auch nicht.
Nö.
So, und dann kannst du aber irgendwo drücken, so, und dann kommt so, dann siehst du da so deine Karte, wo es so fliegt oder sowas, ne, und dann, also das ist wirklich faszinierend gewesen, das habe ich echt, muss ich wirklich sagen, fand ich klasse und, also die haben jetzt das als so Tisch hingebaut, ne.
Ja, es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten.
Halt dann haben sie es irgendwie irgendwie so hinten im, also so, dass man irgendwie so auch an die Wand irgendwas, also die ja nicht projizieren kann, das ist halt ein Bildschirm.
Ja.
Und mit Touch, ne? Ja, da kannst du irgendwas, also ich fand, das war unglaublich.
Das war echt krass.
Das war unglaublich. Warst du bei Diehl auch?
Nee.
Bei Diehl, die haben so, also mit Projektionen gearbeitet, eben bestimmte Sachen an Kabinenflächen dann auch zu projizieren. So im Eingangsbereich oder so, ne, steht dann willkommen, hier ist, weiß nicht, da ist das oder so. auf ihrem Flug nach, keine Ahnung, Osaka oder so. Und dann siehst du halt ne Bild von Osaka dann daran projiziert oder so. Und also das fand ich ganz cool. Und aber so, dass du eigentlich den Projektor nicht siehst. Und dann hatten die die Kabine und auch oben so, haben die mit, na, wie heißt das hier, so E-Ink-Displays beklebt. Und die kannst du halt auch so, also zumindest in eine Richtung kannst du die so ja auch dann an die Rundung anpassen und sowas. Und also E-Ink schaltet sich ja relativ langsam um, so blunk, 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 blunk. Aber das hatten die ganz cool so gelöst. Muss mal gucken, ob das jetzt irgendwie hier eingeblendet bekomme für euch, wenn ihr das bei YouTube oder bei Spotify guckt. Das ist so, das waren so Dreiecke, die sich dann so, ne, und also das war eine echt nette Animation, die da irgendwie hingekriegt haben, irgendwie. Und kannst halt bespielen mit was immer du möchtest, ne, Airline-Logos oder sowas, ne, oder irgendwie auch flugrelevante Infos oder sowas da reinmachen. Das fand ich auch ganz cool, ne, also Licht ohnehin, ne, schon viele Jahre ja auf der Aircraft Interiors Expo, so das heiße Ding, jetzt scheint irgendwie so, die nächsten Jahre scheinen dann geprägt zu sein, dann auch von Displays, die dann plötzlich überall erscheinen. Also das ist so ein bisschen das, was ich so mitgenommen habe, ne, während jetzt eigentlich so mit LED-Beleuchtung und Kabine, ne, ihr kennt das ja alle, ne, hier diese, ja, Flugzeugkabinen, die halt in allen Farben leuchten können, so, ne, Mood Lighting und sowas, so, das ist also jetzt alles ja durch und auch schon im Einsatz oder so, aber als nächstes kommen jetzt wahrscheinlich wirklich überall noch dann die Bildschirme rein und ist natürlich cool, wenn du das halt irgendwann, denkst du mal drüber nach, du hast es einfach im Sitz hinten, das Display so verbaut und du siehst es eigentlich gar nicht, außer wenn es angeht, ist schon cool. Ja,
ist schon sehr cool, also kommt sehr viel und...
Hast du noch was gesehen, was du besonders cool fandst?
Nee, leider nicht, weil ich einfach sehr, sehr viele Presseveranstaltungen mitgenommen habe, wo halt vor allem viel erzählt wurde und wo jetzt sonst nicht die ganz krassen Innovationen dabei waren. Das siehst du ja dann ja wirklich nur, wenn du richtig über die Messe gehst, weil das dann so einfach, also nicht meistens nicht groß angekündigt wird mit Pressekonferenzen. Da sind halt einfach die Airbus etc. halt einfach dann immer dabei und blocken eigentlich schon mal den ganzen Zeitplan, zumindest dann für mich, naja, wenn ich dann nur dienstags Sache immer ist, da bin. Und dann habe ich leider nicht so die Zeit, mir das alles mal so richtig in Ruhe anzugucken, was da so hier und da noch so nebenbei noch gezeigt wird.
Die Sache ist, was ich auch an dieser Messe besonders finde, ist, dass es sind sehr, wie soll ich denn sagen, in sich abgeschlossene Stände. Zumindest bei den Großen. Ne? Also du kommst dann auch gar nicht rein. Ja. Ne? Also wenn du keinen Termin hast, dann kommst du normalerweise auch nicht rein. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass das dann ja auch um Patente geht, ne? Um Spionage, ne? An der Stelle, wenn du halt wirklich da deine Innovationen zeigst. Und so war das zum Teil auch, dass wir dann halt, ich sage jetzt nicht wo und so, ne? Dann auch ganz konkret gesagt wurde, dann also aus diesem Winkel nicht filmen. Ne? Und da muss man sich dann halt dran halten. Ne? Ist jetzt ja auch für uns vollkommen irrelevant, ob da jemand sieht, wie dann da irgendwo an der einen oder anderen Seite dann da irgendwie irgendwas gelöst wurde oder so. Weil letztendlich kommt es ja für uns dann auf den Effekt drauf an. Aber das ist schon auch nochmal bedeutend, finde ich. Und du kannst jetzt nicht einfach da rumspazieren und dir jeden Sitz angucken im Detail. Nee, das geht nicht.
Das geht nicht.
Hast du halt auch immer einen dann bei dir oder sowas, ne, um dir das dann anzugucken. Also ist schon ein faszinierendes Ding. Ich habe eine Sache für uns ganz krass recherchiert.
Oh, erzähl.
Kannst du dich noch an den Eurowings Bizclass-Sitz erinnern?
Von Jevon.
Ja, und wir wussten nicht, wie wir es aussprechen, ne?
Ja.
Aber ich habe gefragt.
Ich weiß es ja jetzt.
Hast du auch gefragt?
Nee, aber ich hat das nicht irgendeiner kommentiert und schon damals auf das Video und seitdem
das
weiß
ich gar nicht. Also ja,
man sagt, dann mit Jevon.
Jevon. Und ich habe sogar gefragt, ob es was heißt.
Und?
Ja, es ist nämlich quasi die Abkürzung des Vornamens und des Nachnamens des Gründers. Ah. Ich weiß jetzt nicht mehr, jetzt ist es mir
Gennaro
entfallen. Nee, der hieß so wie Geronimo Venuti oder sowas. Weiß nicht, Geronimo und dann Ventura oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und das ist irgendwie, also sorry, so heißt er nicht, aber so kommt es sozusagen zu Jevon. Also italienischer Sitzhersteller, wir wussten, sind so ein bisschen im Podcast drüber gestolpert. Ist ja für uns auch neu, ne, dass man die Sachen alle aussprechen muss.
Ja.
Ja. Naja.
Ja.
Nee, also das war jedenfalls die Aircraft Interiors Expo. Da kommen etliche Filme noch bei raus, die kommt in den nächsten Wochen. Wir müssen mal gucken, was wir davon nur Airlanders Plus machen, was wir auch auf YouTube dann veröffentlichen. YouTube. Vielleicht ganz generell, wir haben jetzt, ich habe ein Video gemacht, ein Erklärstück zum Terminal 3. In Frankfurt.
Ach ja, Video, ja.
Und,
stimmt.
Und auch die neue Terminal-Erweiterung in München, die jetzt auch dann aufmacht. Ne? Mhm. Du bist nämlich nächste Woche.
Ich flieg nach Frankfurt, mal sehen, was passiert.
Ja.
Mal sehen, was heute noch an Nachrichten kommt, aber geplant ist, dass ich aktuell nach Frankfurt fliege.
Wenn ich setze dich um 4 Uhr morgens ins Auto, geht auch. Nee, dauert 6 Stunden. Dann
fahr ich über den Zug, ey.
Na, da sitzt du dann aber neben Greta Thunberg dann irgendwie draußen auf dem Gang. Ja.
Schön Bordbistro, lecker Currywurst.
Ja,
ja, jedenfalls fliege ich am Dienstagabend nach Frankfurt und am Mittwoch bei der offiziellen Veranstaltung vor der Eröffnung denn dabei zu sein. Und am Donnerstag ist dann auch eben Erstflug, werde ich mir angucken, hoffentlich. Also sorgt mal dafür, dass ihr nicht streikt. Vor allem sorgt mal bitte nicht in der Woche danach auch noch für Streiks. Weil ich muss am Montag von Frankfurt nach Zürich fliegen und das ist mir wirklich wichtig, weil ich fliege in den Urlaub da, also.
Ja, also Alex ist da ein paar Wochen nicht da. Also
verkackt's nicht, ja.
Ja, oder, also ich meine, gut, wenn der Urlaub dann halt nicht stattfindet, ja, dann können wir wenigstens den Podcast zusammen aufnehmen.
Ja, klar. Das wäre mir auch unfassbar wichtig, ja.
Ich war am Terminal 3 jetzt auch schon, bin mit dem Auto ein bisschen rumgefahren. Sieht schon alles noch sehr nach Baustelle aus draußen, so rundherum, muss ich sagen. Wobei hat die ganzen Zufahrtsstraßen und sowas jetzt alles schon offen. Ist dann halt zur Terminal-Zufahrt, ist halt dann gesperrt, kommst du halt nur rein, wenn du eine Berechtigung hast. Aber ist auch schon überall so ausgeschildert, Terminal 3 und dann auch wieder Retour und so. Und riesen Parkhaus da auch gebaut. Ne? Aber rundherum sieht schon alles noch sehr nach Baustelle aus, muss ich dir sagen. Innen drin scheint aber alles fertig zu sein. Das
ist wie der Messeabend vor der Eröffnung, wo dann alles nach Chaos aussieht und am nächsten Tag...
Ja. Ja, nee, da war.
Fertig.
Na gut, es sei denn, die haben Rollrasen gekauft und liegen das da alles hin. Ne? Aber ist jetzt für die Passagiere auch vollkommen egal. Ich bin total gespannt, was du da mitbringst. Ne? Also gibt nochmal eine Presseveranstaltung einen Tag vor der Eröffnung. Ja. Ne? Und dann halt auch zur Eröffnung. Da darfst du auch früh aufstehen, ne? Wann geht der erste Flug?
Um 4 Uhr muss ich da fertig sein.
Ja, aber das macht Alex für uns, dann kannst du nächste Woche erzählen, wie das war.
Leider doch kein Interesse mehr.
Ja, das Video, was ich gemacht habe zu diesen neuen Terminal-Eröffnungen, die es halt in München und aber auch in Frankfurt gibt, ist schon online für alle mit Airliners Plus. Ja, haben wir jetzt hinbekommen, dass wir das teilen können. Also ne, Airliners Plus ist ja unser Patreon, wenn man so möchte. Und der Normalfall für YouTuber, und wir sind jetzt ja YouTuber, ist halt, dass du dann eben deinen Patreons oder deinen, die halt dich direkt unterstützen, die können das dann ein paar Tage vorher gucken. Und genauso haben wir das jetzt das erste Mal gemacht mit diesem Video. Also, Airliners Plus abonnieren, dann könnt ihr das Video jetzt schon gucken. Ansonsten, wobei ich weiß gar nicht, nee, für alle anderen geht es, glaube ich, Montag oder Dienstag online.
Am 21.
Genau. Na, also wenn sozusagen dann auch wirklich die Eröffnung dann direkt vorsteht. Fand ich ganz interessant, das Video einfach mal sich einen Kopf drüber zu machen, was dann eigentlich in Frankfurt passiert mit dem Terminal 2, wenn da alle ausziehen und warum Lufthansa das nicht nimmt. Ne? Jedenfalls haben sie das gesagt. Dafür aber dann lieber irgendwie in München einen neuen Teil an ihr Terminal 2 anbauen erst noch, um dann da weiter wachsen zu können. Fand ich ganz interessant. Fun Fact an der Stelle ist nämlich, dass sowohl in Frankfurt als auch in München jetzt die niegelnagelneuen Terminals und Terminal-Erweiterungen aufmachen und aber an beiden Flughäfen nicht die Lufthansa da einzieht, ne, sondern alle anderen.
Ne? Ja, also das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken.
Genau, guckt euch das an und bleibt alert.
Pflichtlikü.
Haben wir noch was auf dem Zettel oder haben
wir
nur
noch? Ich würde sagen, dann kommt der KI-Song der Woche.
Genau.
Und ich mache mich gleich auf den Weg nach Hause, weil hier Geburtstag meiner Frau ist und weil die Elektriker raus sind.
Ja, dann tanze schön.
Haben Internetkabel dafür gekappt.
Was?
Ja.
Ah, nichts mit Homeoffice.
Aber ist schon wohl wieder repariert von der Telekom.
Ja. Naja, macht nichts. Bist du jetzt mit Auto unterwegs und kannst immer so ins Büro fahren.
26, da hob man ab von Tempelhof nach Zürich. Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht?
Ein Kranich im Aufwind, so stolz und so frei. Dass der Staat ihn besaß, war dabei einerlei. 100 Jahre Lufthansa, hoppla, wie schön. Merz tanzt Charleston und die Piloten nicht.
Nee, also getanzt hat er nicht.
Hat er nicht. Ist auch besser so, weil das gibt ja nicht seine ikonische Tanzvideo von Merz, ne?
Pfeift der Wind, 2000 Beschäftigte Grad. Und Strike sind. Swing it, Carsten. Swing it. Line streikt, na dann streicht man sie halt. 27 Flieger stattdessen für City Airlines. bald vorübergehend steht da, bis auf weiteres bloß. Die Belegschaft ist freigestellt, widerruflich arbeitslos. 100 Jahre Lufthansa, hoppla, wie schön. Merz tanzt Charleston und die Piloten, die stehen.
Ja, meine Lieben. Wie immer mit Erlenders Plus könnt ihr da euch den
downloaden.
KI-Song der Woche diesmal zum Lufthansa-Jubiläum runterladen. Text und den Text habt ihr natürlich auch noch. Dann könnt ihr mit uns swingen. Ja. Wir machen jetzt einen Deckel drauf, freuen uns auf die nächste Woche. Du hast
meine
dann
letzte
viel
Woche
zu,
vom Urlaub.
Du hast dann viel zu erzählen. Ne? Ja. Von der Terminaleröffnung, da freuen wir schon drauf. Und mal sehen, wie es weitergeht. Bleibt auf alle Fälle spannend. Wir haben jetzt gar nicht über Kerosin gesprochen.
Wir hatten noch ein paar Themen mehr.
Machen wir nächste Woche. Wir hoffen, dass Kerosin genug da ist, damit du dann noch in Urlaub kommst und auch wieder zurückkommst. Und ja, in dem Sinne, habt eine schöne Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen mal wieder. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne einen Kommentar da und eine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Plattformen.
Genau, da ist gar keiner drauf eingegangen, ne, dass ich mir goldene Strähnchen machen muss, wenn wir 25.000 Abonnenten haben.
Ist auch besser so, dass da keiner drauf eingegangen ist, du.
Ja, besser, ne. Und bei 100.000 hast du ja gesagt, soll ich ein Tattoo machen, ne?
Ja. Bei 100.000 erst?
Na, mal gucken.
Bei 100.000 was überhaupt?
YouTube-Abonnenten. Wenn wir dann hier unsere YouTube-Plakette
bekommen. Ich würde sagen, das machen wir schon bei 20.000.
Nee. Aber die Haare, also Strähnchen mache ich.
Aber komm, 20.000 bis zum Urlaub, das schaffen wir, oder? Also eine Woche habt ihr noch Zeit, um die 20.000 vollzumachen.
Ja.
Auf YouTube.
Tschüss. Bei mir fehlt noch der Kopfhörer. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Da kriegen wir auch noch hin. Sagt er. Und wir brauchen kabellose Kopfhörer.